Ja, willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist John Weizmann.
Hallo.
Hallo. Ja, John Weizmann ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, weil er ab und zu mal Artikel für Netzpolitik schreibt. Und wir sind beide Project Leads bei Creative Commons Deutschland, wobei ich sozusagen der Public Project Lead bin, also für die Öffentlichkeitsarbeit und Community Building sowas zuständig ist, bin. Und John ist unser Mann für sämtliche rechtliche Fragestellungen. Genau, wir dachten, wir machen mal so einen kleinen CC-Podcast, mit so einer Kurzübersicht, was man so als Blogger alles beachten sollte und bedenken sollte rund um Creative Commons. Und diesmal beantworte ich keine Fragen, sondern stell die Fragen. Und dann fangen wir doch mal kurz an, erklär doch mal, was ist Creative Commons?
Tja, Creative Commons ist ein Werkzeug, ein rechtliches Werkzeug zur Freigabe von Inhalten im Internet. Also man kann dann als Laie, als juristisch nicht studierter Mensch seine kreativen Inhalte im Netz so freigeben, dass andere die auch nutzen können.
Und das funktioniert wie?
Das funktioniert über Lizenzen, also über privatrechtliche Verträge sozusagen, die Creative Commons als Organisation vorfertigt, vorkonzipiert hat und die Leute einsetzen können, wie sie gerne möchten. Und dabei relativ sicher sein können, dass die Hand und Fuß haben, also dass die Verträge so in Ordnung sind und das Ergebnis bringen, was sie gerne möchten.
Und da gibt es dann 6 Lizenzen.
Genau. Und das Ergebnis, was derjenige, der das freigibt, jeweils gerne haben möchte, kann ja unterschiedlich sein. Und darum gibt es verschiedene von diesen vorgefertigten Lizenzverträgen. Und damit wird eigentlich das ganze Spektrum so abgedeckt, was man an Freigaben haben möchte. Also man möchte entweder alles freigeben, man darf dann alles mit den Inhalten machen, die man einstellt. Und da muss nur der Name genannt werden, das ist also die einfachste CC-Lizenz. Und dann gibt es verschiedene Einschränkungen, die man vielleicht gerne haben möchte, die kann man kombinieren und dadurch entstehen dann noch die 5 anderen. Und die eingeschränktesten CC-Lizenzen sind schon sehr, also ja, haben mit der richtigen Freigabe nicht mehr so richtig viel zu tun, aber für manche Zwecke sind sie vielleicht doch immer noch sinnvoll. Ja, das ist so. Also die populärsten CC-Lizenzen sind eher auf dem freien Spektrum, die auch am meisten eingesetzt werden. Aber es gibt für manche Fälle eben auch noch sehr, sehr strikt gehaltene CC-Lizenzen.
Ja, da kommen wir gleich noch mal zu. Vielleicht erklär doch mal, wie lizenziere ich denn als Blogger meinen Blog?
Die meisten machen das, indem sie einfach im Futter vom Blog irgendwie weil es meistens ja irgendwie WordPress oder Drupal oder irgend so ein CMS ist, dem im Futter von dem Blog dann steht, dieses Blog ist lizenziert unter CC-Lizenz sowieso. Also da muss man dann entsprechend nicht nur sagen, eine CC-Lizenz, denn das sind ja verschiedene. Das muss also schon genau sagen, welche der CC-Lizenzen. Da gibt es dann auch verschiedene Versionen immer, sind jetzt bei Version 3. Am besten gibt man eben auch die Version noch mit an. Und wenn man sich auf eine für ein Land portierte Lizenz stützt, dann gibt man auch noch dieses Länderkürzel mit an. Das heißt, letztlich gibt man an, dieses Blog steht unter der CC-Lizenz, dann der Name der CC-Lizenz, dann die Version und dann das Land am besten noch. Und das stellt man so gut sichtbar hin, dass die Leute verstehen, was gemeint ist. Und damit hat man seinen Blog im Endeffekt lizenziert. Ja, je nachdem, wie es aufgebaut ist, kann man natürlich auch noch verschiedene Bereiche des Blogs unterschiedlich lizenzieren oder nur manche Bereiche freigeben, andere nicht. Einzelne Blogbeiträge freigeben, andere nicht. Das ist also ganz jedem selbst überlassen.
Und einen Link zur Lizenz muss ich nicht angeben?
Doch, also das ist sinnvoll. Es ist auch so vorgesehen, dass wenn möglich die Lizenz verlinkt wird mit dem Lizenzkürzel. Das heißt, das Lizenzkürzel verweist dann auf den Server von Creative Commons. Da liegen die Lizenzen dauerhaft, also auch kann man sich darauf verlassen, dass die in einigen Jahren da immer noch liegen. Und dann kann derjenige, der sich angucken will, welche Rechte er denn jetzt bekommt durch diese Lizenz, kann sich das direkt angucken, indem er auf den Link klickt. Ja, und was man sonst beachten muss noch als Blogger in dem Fall, ist, dass man eben aufpasst, was man da gerade tut, sprich, dass man nur Dinge lizenziert, die man auch lizenzieren darf. Das darf man natürlich nur mit Dingen machen, zu denen man auch die Rechte hat. Das heißt, eigene Texte kann man natürlich lizenzieren. Man kann eigene Bilder, eigenes Material lizenzieren. Wenn man fremde Inhalte auf dem Blog stehen hat, muss man eben gucken, Ist das auch schon ein CC-freigegebener Inhalt? Dann kann ich die natürlich weiter lizenzieren, beziehungsweise kann auf die Lizenz für den Inhalt verweisen und sagen, da gilt folgende Lizenz, schreibt das dann direkt an das Bild oder an den Text oder was auch immer dran. Oder wenn es Dinge sind, die nicht freigegeben sind, die ich zitiere irgendwie in meinem, in meiner Funktion als Blogger, dann muss ich das eben auch angeben, dass das ausgenommen ist von der Lizenz. Das machen viele leider nicht. Das heißt, die schreiben einfach unten hin, klatsch, das hier ist CC-lizenziert und ja, differenziert dann nicht mehr, was jetzt genau in dem Blog CC-lizenziert ist. Und wenn man es nur so hinschreibt, dann ist damit eigentlich gemeint, alles auf dieser Seite ist CC-lizenziert. Das stimmt dann aber häufig nicht, weil es manchmal Sachen sind, die sie gar nicht lizenzieren können. Das heißt, das Beste ist natürlich, man schreibt sowas wie, sofern nicht anders angegeben, sind die Inhalte hier CC-lizenziert und dann bei den entsprechenden Inhalten, die man nicht selbst erstellt hat oder die, für die man nicht die Rechte besitzt, da schreibt man dann eben dazu, also dieses Bild habe ich von da und da genommen oder habe ich so und so eingebunden und es ist nicht, fällt nicht unter die CC-Lizenz. Das ist eigentlich der Hauptstolperstein bei der ganzen Geschichte.
Aber wenn ich zum Beispiel nur ein Zitat irgendwo übernehme und das deutlich kenntlich mache als Zitat, dann...
Das sind Dinge, die werden von der Lizenz nicht erfasst. Das heißt, Dinge, die ich ohnehin machen darf auf meinem Blog, die darf ich so und so machen, egal ob ich es CC-lizenziere oder nicht. Das hat damit nichts zu tun. Wenn ich Zitate mache, das, was ich ja darf im Rahmen des Urheberrechtsgesetzes, dann ist das wunderbar. Aber die Lizenz bezieht sich auf die Sachen, die tatsächlich als Rechte dann an denen Rechte bestehen, an denen ich Rechte habe. Und das insofern, die Lizenz hält sich raus aus den gesetzlich erlaubten Dingen. Die gesetzlich erlaubten Dinge bleiben erlaubt und da steht auch so eine Lizenz drin.
Wie lizenziere ich denn jetzt, also wie ich meinen Blog lizenziere, hast du gerade schon mal erklärt, wie finde ich denn eine passende Lizenz für mich?
Da gibt es ein Hilfsmittel von CC auf der CC-Homepage, creativecommons.org.
Oder .de.
Oder .de und dann kann man auch oben drauf klicken. Da steht, da gibt es einen Link, selber etwas lizenzieren und dann klickt man drauf und dann kommt man zu einem Dialogsystem, dem sogenannten Lizenz-Chooser oder License-Chooser. Und der fragt einen dann bestimmte Dinge, der fragt einen dann, was soll mit den Inhalten gemacht werden dürfen, also welche, wie weit soll die Freigabe gehen. Und dann klickt man ein paar Radio-Buttons an und sagt dann noch, wie das Werk heißt. Also wenn es zum Beispiel ein Blog ist, dann sagt man eben, das ist jetzt der Blog so und so, netzpolitik.org. Oder wenn man ein Foto oder irgendwas einstellt, das ist das Foto sowieso oder mein Bild sowieso. Und gibt noch am besten noch die Medienart an und drückt dann auf ein Knöpfchen und dann kommt quasi vorbereitet ein Snippet HTML, den man direkt so in die eigene Webseite reinsetzen kann, der direkt den richtigen Lizenzlink enthält, wo dann richtig auch der richtige Button angezeigt wird und kann so also ein Lizenzbutton auch sichtbar, damit die Leute es wiedererkennen, mit reinsetzen. Das wird einem alles dann geliefert in dem Moment und das ist insofern also relativ einfach, also auch leicht zu verstehen, leicht nachzuvollziehen. Man braucht sich also jetzt nicht wochenlang damit zu beschäftigen, wie funktioniert das und welche Lizenz nehme ich jetzt. Das wird einem relativ leicht gemacht.
Und macht es irgendwie einen Sinn, wenn ich jetzt dann, wenn ich in Deutschland blogge, Deutschland als Land angebe oder kann ich mir auch Andorra aussuchen, weil das cooler klingt?
Du meinst jetzt für die Frage, welche Art der, also welche deportierten Lizenzen man nimmt? Das ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es gibt eben weltweit über 50 Portierungen der CC-Lizenzen, sprich diese 6 Lizenzverträge wurden übertragen in verschiedene Rechtsordnungen, insgesamt über 50. Und diese übertragenen Versionen der Lizenzen sind besser zugeschnitten auf die jeweilige Rechtsordnung, was bedeutet, dass wenn es wirklich mal hart auf hart kommt und irgendwie rechtliche Auseinandersetzungen gibt um den Inhalt, der da gerade freigegeben wurde, dann ist es zumindest ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Lizenz genau so wie gedacht vor Gericht auch funktioniert, wenn man die portierte Lizenz nimmt. Dafür sind die da. Insofern sollte man sich überlegen, an wen richtet sich meine Veröffentlichung, die ich jetzt hier freigebe, und sich dann überlegen, wenn das Leute sind, die in einem bestimmten Land vor allen Dingen sitzen, also wenn es zum Beispiel eine deutschsprachige Seite ist, ist es unwahrscheinlich, dass man viele Leser oder viele Besucher der Webseite aus englischsprachigen Ländern hat, wenn viel deutscher Text draufsteht, weil die es einfach nicht verstehen. Das heißt, dann sollte man nach Möglichkeit entsprechend die deutsche Portierung wählen oder wenn es andere Länder sind, in denen man vor allen Dingen gelesen wird, dann entsprechend die dortige Portierung. Und man kann auch mehrere parallel nehmen, man kann also auch parallel lizenzieren. zugleich sogar unter verschiedenen CC-Lizenzen, aber auch unter verschiedenen Ports. Das heißt, das ist frei kombinierbar. Und so kann man sich dann was zusammenstellen, was genau für die eigene Seite gut passt.
Ja. Was bringt mir Creative Commons so generell als Blogger?
Die Idee ist erstens eine, ja, von der Einstellung her, sodass man einfach nicht bei der ganzen strikten, alle Rechte vorbehalten Sache mitmacht, die so weltweit immer wieder zu Problemen führt. Das heißt, man kann einfach sagen, man über das Lizenzieren mit CC-Lizenz koppelt man sich ab von dieser Verbotsmaschine, die das Urheberrecht ja im Normalfall darstellt. Das Urheberrecht ist ja ein Verbotsrecht, ist ein Schutzrecht, was dazu führt, dass ich Dinge kontrollieren kann. Und wenn man sagt, da will ich nicht mitmachen, ich möchte, dass die Leute mit meinen Inhalten frei umgehen können, das frei weiter nutzen können, dann nehme ich eine CC-Lizenz und bin dann damit raus, bin also sozusagen im Bereich des Open Access mehr oder weniger oder der freien Lizenzen, des freien Zugangs zu Wissen und Informationen. Das ist so der philosophische Hintergrund, weswegen man das machen könnte, wenn man das denn für gut hält. Ein praktischer Nutzen, der immer wieder genannt wird, ist der, dass die Sichtbarkeit potenziell steigt, weil es eben leicht nachnutzbar ist. Die Inhalte sind wiederverwendbar sozusagen, unter Namensnennung allerdings, unter der Bedingung, dass man genannt wird als Urheber, und damit ist zumindest potenziell, ist es leichter, die Sachen weiter zu nutzen für Dritte. Und das wiederum soll dann dazu führen, und das tut es in vielen Fällen auch, dass die Inhalte im Netz ein Eigenleben entwickeln und umherwandern und man deswegen und immer wieder durch die Rückverlinkung über den Namen mehr Sichtbarkeit erzeugt. Das heißt, jemand, der seine Sachen CC-lizenziert, erhöht damit die Chancen, dass die Leute von ihm erfahren und von seinen Werken und dem, was er da zu sagen hat. Und das ist sicherlich der Hauptantrieb für viele, CC zu nutzen als Freigabemöglichkeit. Das Gleiche gilt natürlich nicht nur für Blogger, sondern auch für Musiker oder Leute, die Fotos ins Netz stellen und wollen, dass die möglichst, also sich bekannt machen wollen dafür, dass sie besonders gute Fotos oder Grafiken erzeugen. Die können das über eine Freigabe machen, weil sie eben wissen, in jedem Fall, es kann zwar nachgenutzt werden, also die Leute können was damit machen, aber ich muss genannt werden als Urheber. Und das muss auch immer klar, das muss immer bei dem Werk stehen, das kommt von dem und dem und ist unter der Lizenz sowieso. Das heißt, es muss immer angegeben werden, wer ist der Urheber und welche Lizenz hat er benutzt. Und das, wenn das sichergestellt ist, kann ich dadurch eben mehr Sichtbarkeit für mich erzeugen.
Nun hast du es schon ein paar Mal angesprochen. Was sind denn so die Knackpunkte, auf die man achten sollte als Blogger, wenn man Creative Commons nutzt oder wiederverwendet?
Ja, das eine, was ich schon gesagt hatte, nämlich dass man genau sagt, was ist jetzt an dem Blog CC-lizenziert, und dass man auch klar macht, dass externe Inhalte, an denen man gar nicht so sehr die Rechte hat, sondern die man zitiert oder anders einbindet, dass sich die Lizenz nicht auf die auch bezieht, sondern dass sich die wirklich nur auf die eigenen Inhalte bezieht. Darauf sollte man achten. Und auch wenn man zum Beispiel CC-lizenzierte Inhalte von anderen nutzt, dass man dann auch darauf achtet, welche CC-Lizenz die zum Beispiel nutzen. Es gibt eben, wie gesagt, 6 verschiedene CC-Lizenzen und die haben teilweise doch gravierende Inkompatibilitäten miteinander. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, alles, was unter die eine Lizenz fällt, kann ich mit allen anderen kombinieren. Das ist leider nicht so. Da muss man also ein bisschen gucken, wenn man also solche Inhalte von Dritten nimmt, dass man ein bisschen schaut, was ist denn das eigentlich für eine CC-Lizenz, die der andere da benutzt? Passt die denn mit meiner zusammen? Und wenn nicht, muss man im Zweifel eben angeben, dass der Inhalt, der von Dritten kommt, anders lizenziert ist als der eigene. Ja, das sind die wichtigsten Stolpersteine. Ansonsten einfach auch eine klare Lizenzierung, eben klar sichtbar vor allen Dingen auch, nicht widersprüchlich. Manche verbinden das mit einem starken Copyright-Vermerk, was zwar nicht falsch ist, was aber trotzdem verwirrend wirken kann, wenn Leute sehen, da macht jemand alle Rechte irgendwie geltend und dann gibt das frei. Das passt manchmal nicht so richtig zusammen, auch wenn es nicht falsch ist. Wenn jemand sagt, Copyright bei mir, also Copyright so und so, dann sagt er ja eigentlich nur, ich bin der Urheber, und das stimmt ja auch. Aber viele Leute verbinden mit dem einfachen C im Kreis, eben eine strikte alle Rechte vorbehalten Einstellung und die passt dann nicht mit der CC-Lizenz. Und damit, da gibt es dann einen Widerspruch, der manche Leute verwirrt. Sowas sollte man auch vermeiden.
Nun gibt es ja verschiedene Lizenzabstufungen. Eine, die vielleicht am verwirrendsten ist, ist die Share-Alike-Sache, die Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Und die wird ja auch von der Wikipedia genutzt. Nun, stellen wir mal vor, ich habe einen Blog, was ich ohne diese Share-Alike-Erweiterung nutze und lizenziere, sagen wir mal, unter der Creative Commons nicht kommerziell Lizenz. Darf ich dann von der Wikipedia Inhalte, die dort mit der Weitergabe unter gleichen Bedingungen Share-Alike-Sache lizenziert sind, bei mir verwenden? Ist das miteinander kompatibel?
Es kommt immer darauf an, ob ein neues Werk entsteht. Diese Share-Alike-Option besagt ja letztlich, wenn der Inhalt verwendet wird und dadurch ein neues Werk entsteht, dann muss dieses neue Werk, woran ja dann wieder ein neues Urheberrecht entstanden ist, auch unter derselben Lizenz weiter veröffentlicht werden, wenn es veröffentlicht wird. Aber wir gehen ja immer davon aus, dass es hier um veröffentlichte Dinge auf dem Blog geht. Also wenn ich irgendwas zu Hause in meinem Kämmerlein mache, kann ich damit alles machen, was ich will. Aber sobald ich veröffentliche, muss ich dann dieselbe Lizenz wieder nehmen, die Wikipedia genommen hat. Und das heißt, diese Lizenz hat diese Einschränkung des Non-Commercial, also der nicht kommerziellen Nutzung nicht. Das heißt, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, der Inhalt stammt von Wikipedia, ich habe den verwendet, habe daraus was Neues gemacht und schränke das jetzt stärker ein, als es die Wikipedia macht. Denn die Wikipedia gibt das frei, eben auch mit der Intention, dass es frei bleiben soll und dass es eben nicht mit einer nicht kommerziellen Einschränkung versehen werden soll. Und deswegen kann ich jetzt nicht hingehen und ein geschlossenes neues Werk herstellen aus den Wikipedia-Inhalten und dann sagen, aber das darf man nur nicht kommerziell verwenden. Das geht insofern nicht. Das heißt, ich muss es irgendwie, wenn, dann von meinen Inhalten trennen, mit denen ich oder separierbar machen, dass klar ist, das ist jetzt wirklich nur ein Teil, der ist aus Wikipedia genommen, aber auf den bezieht sich diese nicht kommerzielle Einschränkung nicht. Also ich muss klar deutlich machen, mein sehr eingeschränktes Blog, was unter nicht kommerzieller Bedingung steht, ist das eine und der Wikipedia-Inhalt ist was anderes und der ist nicht nur unter dieser Bedingung nutzbar, sondern der ist nach den Bedingungen der Wikipedia nutzbar.
Ein anderer Punkt, der oftmals zu Verwirrung führt, ist halt die Trennung kommerziell, nicht kommerziell.
Ja, das ist ja der Klassiker von Creative Commons Problemfällen.
Ja, kannst du mal so erklären, was ist so der Unterschied?
Die große Diskussion auch schon seit langem, seit es diese Option nur nicht kommerzielle Nutzung erlaubt, seit es die gibt, ist die Frage eben, wo fängt kommerziell an und wo hört entsprechend nicht kommerziell auf. Das Problem entsteht letztlich direkt durch den Wortlaut der CC-Lizenz, beziehungsweise der CC-Lizenzen, die diese Bedingung beinhalten. Die Bedingung ist sehr knapp formuliert und besagt in der englischen Version, was entsprechend übersetzt wurde in alle Portierungen, dass die Nutzung nicht primär auf finanzielle Vergütung gerichtet sein darf. Das heißt, ich darf den Inhalt nur nutzen, wenn ich das nicht primär für Geld tue. Das ist irgendwo natürlich schwammig, denn wann ist es primär für Geld? Es gibt natürlich dann verschiedene potenzielle Fälle, oder die man versuchen kann, gegeneinander irgendwie abzugrenzen. Es ist auf jeden Fall so, dass es nicht nur dann, also dass es nicht schon dann nicht kommerziell ist, wenn ich keinen Profit mache, weil ich zum Beispiel schlecht wirtschafte. Wenn ich irgendwie ein Unternehmen habe, was Verlust macht, bleibt das natürlich ein kommerzielles Unternehmen. Nur weil es irgendwie schlecht läuft und am Ende des Jahres nichts übrig bleibt, ist es trotzdem kommerziell. Also ist das als Kriterium nicht geeignet. Letztlich gibt es zwei Lager innerhalb sowohl der Creative Commons der engeren Aktivisten-Community als auch der weiteren Internet-Community, die CC-Lizenzen einsetzen. Zwei Lager insofern, die einen, die es strikt sehen, die sagen nicht kommerziell, für mich bedeutet, da darf kein Geld fließen. Also jede Sache, die im Internet ist, wo diese Inhalte verwendet werden und es kommt dabei zu irgendeinem Rückfluss von Geld in irgendeiner Form, ist für mich schon kommerziell und damit will ich das nicht. Das heißt, das würde alles betreffen, wo irgendwo Werbebanner geschaltet sind, Google AdWords, Diese ganzen Mechanismen, über die man so Micropayments und so macht, würden damit sofort das Ganze kommerziell machen und damit werden die Sachen raus. Und dann gibt es die zweite Gruppe, die sagt, nee, das kann es nicht sein, das ist erstens weltfremd, außerdem ist es überhaupt nicht erforderlich, das so eingeschränkt zu sehen und passt auch nicht so richtig zu der Formulierung im Lizenzvertrag, also in diesen Lizenztexten, wo das jeweils als Option dann eingebaut ist, sondern sagen, nein, da steht ja auch, es darf nicht primär auf Gewinnerzielung gerichtet sein. Und damit hat man natürlich ein viel größeres Spektrum von Dingen, die zwar, wo zwar irgendeine Form von Geld eine Rolle spielt oder eine Refinanzierung oder wie auch immer, die aber nicht deswegen schon automatisch kommerziell sind. Das bedeutet, Dinge, die auf Spenden basieren, werden von den Leuten, die diesem zweiten Lager angehören, als nicht kommerziell angesehen, solange sie eben entsprechend wirklich spendenbasiert sind und nicht eingesperrt im Sinne von, du darfst diesen Service nur nutzen, wenn du bezahlst, sondern wirklich freiwillige Zahlungen. Das heißt, wenn ich irgendwo sage, bitte spendet uns per PayPal oder über einen anderen Kanal Geld, dann ist das noch nicht deswegen kommerziell. Das gleiche gilt natürlich für Werbung, wenn jemand bei einem großen Bloghost irgendwo seinen Blog laufen hat und die Hosting-Plattform spielt halt Werbung ein. Da ist zwar diese Hosting-Plattform letztlich ein kommerzielles Produkt, aber der einzelne Blog von dem Menschen, der den Inhalt tatsächlich verwendet, ist deswegen noch nicht gleich kommerziell. Das ist also diese eher abgeschwächte Variante und Sichtweise und wahrscheinlich, so wie ich es im Moment einschätze, auch die größere Gruppe. Das heißt, die Mehrheit der Leute gehört eher dieser zweiten Gruppe an. Und diejenigen, die das so strikt sehen, die Gruppe hat sich auch verkleinert über die letzten Jahre, weil einfach auch den Leuten klar geworden ist, glaube ich, dass es wenig Sinn hat, dann überhaupt Dinge online zu stellen, wenn diese ganzen Nutzungen, die irgendwie am Rande mit irgendeinem Micropayment verbunden sind, alle rausfallen für eine Nachnutzung. Das kann eigentlich irgendwie nicht sein. Und ja, das ist im Moment der Stand der Diskussion. Dann hat CC auch direkt dazu eine Studie in Auftrag gegeben, schon eine Weile her, war letztes Jahr, um mal rauszufinden, wie verstehen die Leute eigentlich unsere Lizenzbedingungen, die wir da vorformuliert haben. Und das war eigentlich auch ganz interessant. Da ist dann rausgekommen, dass erstens diese beiden Gruppen, also haben sich da wieder abgezeichnet, diese beiden Meinungen. Und dann hat sich aber auch gezeigt, dass gerade diejenigen, die hauptsächlich die Inhalte nutzen, also die nicht selber die Inhalte produzieren und lizenzieren, sondern diejenigen, die auf der anderen Seite vom Lizenzvertrag sozusagen sitzen und die Sachen nutzen, dass die das sozusagen aus Sicherheit oder so ein bisschen aus Vorsicht strikter sehen als diejenigen, die die Lizenz eigentlich vergeben haben, was natürlich nicht schlecht ist. Das bedeutet, ich kann über das ganze Internet, über diese ganze Gruppe, die man da befragt hat, gesehen, kann ich davon ausgehen, dass die Leute, die das nutzen würden, also diejenigen, die potenziell hier den Verstoß begehen könnten gegen diese Non-Commercial-Einschränkung, dass die das eher strikter sehen als ich, wenn ich dieser zweiten Gruppe angehöre, was sicherlich besser ist als andersrum. Es gab dann verschiedene Ansätze mal, Überlegungen, wie man das ganze Thema von Grund auf irgendwie mal angehen kann, wie man die Situation dieser Unklarheit verbessern kann. Ein Ansatz dazu war, dass man sagt, man spaltet nochmal diese Lizenzbedingungen auf in zwei Bedingungen, nämlich eine strikte und eine nicht so strikte. Also eine, die sagt, jede kommerzielle Nutzung, also irgendwo Geld im Spiel ist, ist sofort kommerziell. Und die zweite sagt, ich erlaube alle Nutzungen, die irgendwie für einen guten Zweck sind, die spendenbasiert sind, die, keine Ahnung, wo der Rückfluss nicht entscheidend ist. Dann hätte man aber gleich erstens drei Lizenzen zusätzlich, drei Lizenztypen, haben wir jetzt schon sechs, habe ich ja erklärt. Das wären dann nochmal drei drauf, denn man hat jetzt drei Lizenzen, die diese Non-Commercial-Einschränkung haben. Jede würde quasi verdoppelt. Und das wird dann irgendwann unübersichtlich. Und dann war eben wirklich auch die Frage, ist es so sinnvoll, trotzdem noch diese strikte Non-Commercial-Sache zu behalten? Sollte man dann nicht direkt die Lizenzbedingungen umformulieren, sodass sie dieser größeren Gruppe an Leuten, die das auch so verstehen, entsprechen würde, dass man sagt, das ist eher erlaubt, was nicht gerade wirklich ausschließlich auf Gewinn ausgelegt ist. Das waren so die Ansätze, aber da ist noch nicht viel rausgekommen. Das heißt, man muss jetzt mal abwarten, wie es sich bei der nächsten Lizenzversion, bei der vierten Version, also 4.0, ob sich dann in dem Zuge irgendwo was ändern wird und dann nochmal eine neue Formulierung vielleicht in die CC-Lizenzen reinkommt.
Ja, was mich immer schon fragte, ist netzpolitik.org dann kommerziell im Sinne von richtig kommerziell?
Ja, es ist eine Grauzone, weil, wie gesagt, es gibt keinen, der sagen kann ja oder nein. Es gibt nur was ich eben geschildert habe, also diese Strömungen, die einen es so sehen, die anderen, die es anders sehen. Also nach der Lizenzformulierung, nach dem Text der Lizenzen würde ich sagen, nein, denn Netzpolitik ist ersichtlich nicht darauf ausgelegt, Geld zu verdienen, sondern in erster Linie darauf ausgelegt, der zentrale Anlaufpunkt für die netzpolitischen Themen zu sein und die Informationen zu verteilen. Außerdem muss man ja sagen, hat das Blog schon lange bestanden, bevor irgendwann Werbung draufgeschaltet wurde. Man kann natürlich sagen, ja, das hat der Beckedahl schon damals in meinem Hinterkopf gehabt. Der hat nur gewartet, bis es groß genug ist und jetzt macht er den dicken Reibach mit dem Ding.
Ja, schön wär's.
Ja, erstens das und es kommt eben auch hinzu, dass es ist ja kein Paid Service. Also es ist ja nicht so, dass man Netzpolitik nur besuchen kann, wenn man vorher irgendwie sich irgendwo anmeldet, registriert und dafür was bezahlt. Dann wäre es natürlich klar kommerziell. Aber in dem Fall ist es ja wirklich auch wiederum eine freiwillige, also einfach ein Aufruf zu spenden, beziehungsweise die Werbung, die eingeblendet ist. Wenn die Werbeeinnahmen, ich denke, man kann es vielleicht auch einfach von der Fläche, der Aufmerksamkeitsfläche eines solchen Blogs abhängig machen, wenn 3/4 der Seite voll mit Werbung sind und 1/4 gibt irgendeine Information wieder, dann kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, das geht hauptsächlich darum, Werbeeinnahmen zu generieren. Und bei Netzpolitik hält sich das ja wirklich, also ist das Verhältnis Werbung zu Inhalt nun sehr, sehr, sehr deutlich Richtung zu den Inhalten. Und deswegen gehe ich sicher davon aus, dass es nicht kommerziell ist. Aber ich kann es natürlich nicht garantieren. Ich könnte es auch nicht, könnte nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
Eine andere Sache ist, was ist mit Videos, die auf YouTube stehen? Darf ich die einfach so bei mir einbinden, auch wenn es jetzt irgendwie Komplikationen mit einer CC-Lizenz gibt oder auch ohne?
Ja, erstmal das mit der CC-Lizenz fürs Blog, was ich vorhin sagte, dass man dann schon auf jeden Fall, ich meine, das erschließt sich sowieso den meisten Leuten, die sich beim Internet auskennen, aber für die es nicht wissen, sollte man schon schreiben, das Video oder man sollte unten im Footer schreiben, alle Inhalte, es sei denn anders angegeben, sind CC-lizenziert und dann beim Video bei dem Embedding-Snippet oder in dem Teil, in dem HTML, wo man es eingebettet hat, dann schreiben, ja, dieses Video übrigens fällt nicht unter die CC-Lizenz, die im Footer steht. Das ist das eine. Die Frage ist aber heiß umstritten, ist zumindest umstritten, ob ein Einbetten von einem Streaming-Server, der woanders steht, von YouTube oder Vimeo oder sonst wem, ob das überhaupt eine urheberrechtlich relevante Handlung ist. Sprich, ob ich überhaupt eine Lizenz brauche, also ob die Rechte dessen, der das Video gemacht hat, ob die überhaupt angegriffen werden dadurch. Denn es ist ja so, technisch bleibt das Video, wird das Video nicht vervielfältigt, das heißt, es wird nicht auf meinen Server kopiert und von da aus gestreamt, sondern der Stream bleibt bei YouTube liegen oder bei Vimeo oder sonst wo. Und wenn der Urheber selber das da eingestellt hat zum Beispiel, dann ist es wirklich mehr wie eine Verlinkung. Das heißt, ich setze einen Link, einen sehr aufwendigen Link natürlich, aber ich setze einen Link in meinen Blog rein auf diesen externen Inhalt, der gar nicht bei mir liegt, der dann vom Browser reingezogen wird. Also die einen sagen eben, es ist mehr wie ein Link und damit keine urheberrechtlich relevante Handlung. Die anderen sagen, nee, das Ergebnis sieht aber so aus, als wäre es bei mir, als wäre es Teil von meinem Angebot. Letztlich kommt es darauf an und nicht auf die technische auf den technischen Hintergrund, dass es von einem anderen Server tatsächlich gestreamt wird. Und die sagen, es ist dann mehr so eine Art Framing, also ich gebe einen fremden Inhalt als meinen eigenen aus und bin dann damit in einer urheberrechtlich relevanten Handlung und verletze das Urheberrecht dessen, der das Recht an dem Video hat. Ich tendiere persönlich eher zur ersten Meinung, sprich, ich sehe es eher wie einen Link an, zumal ja auch bekanntermaßen in den Einbettungsfenstern ja immer eingeblendet, also bei YouTube permanent eingeblendet wird, dass es von YouTube kommt. Das heißt, der Server zeigt einem schon, das kommt hier nicht von dem, bei dem es eingebettet ist, kommt von YouTube. Und auch bei Vimeo, wenn man die Sachen startet, am Anfang kommt das Vimeo-Logo und dann kommt da diese Animation und das Ganze. Also wer da wirklich nicht merkt, dass das ein externer Inhalt ist, der hat, glaube ich, was Grundlegendes nicht verstanden. Und ich denke, die Praxis, wie es im Netz auch benutzt wird und wo auch überhaupt die wenigsten Urheber was dagegen haben, dass die Sachen eingebettet werden, sehe ich das eher als eine komische legalistische Ansicht an, wenn man sagt, das ist jetzt aber doch jetzt eine urheberrechtlich relevante Handlung, weil es ist wie ein eigenes Werk. Also ich halte es eher für problemlos machbar. Ich habe auch noch von keinem Fall gehört, wo jemand wegen einer Einbettung abgemahnt wurde. Das heißt, es werden höchstens solche Portale wie MonsterStream oder solche, die das Streaming nicht als privates Einbetten im Blog machen, sondern die das sozusagen als große Werbemaschine machen. Die können mal Ziel von Abmahnungen sein. Aber von privaten Bloggern ist mir noch kein Fall bekannt, wo jemand wegen einem eingebetteten Video abgemahnt wurde, zumal ja dann auch es relativ einfach ist, wenn jemand das Video aus dem Netz haben will, dann muss es halt bei der Plattform, wo es hergestreamt wird, da muss er sperren lassen und bei allen Leuten, die es eingebettet haben, verschwindet es sofort. Ja, das ist natürlich sehr praktisch und deswegen besteht auch wenig Veranlassung, jetzt diese einzelnen Leute, die es eingebettet haben, auch noch abzumahnen. Man kann natürlich ein Geschäft draus machen aus Abmahnungen, aber wenn es um die Sache an sich geht, dann ist das Streaming eine relativ praktische Sache für einen Urheber und dann hält der sich an die Streaming-Plattform und nicht an den, der es einbettet.
Ja, du hast gerade schon MonsterStream genannt, bekannt geworden durch die GVU-Werbekampagne vor 2 Wochen, wo die GVU einfach so mal ein paar Videos hat löschen lassen, die aber nicht auf MonsterStream standen. Vielleicht nochmal zur Vorgeschichte. Also
ja, erzähl mal.
Mario Sixtus hat 3 Videos seines elektrischen Reporters auf der Videoplattform Vimeo gehabt, wo er der Urheber war. Und es gab noch Du bist Terrorist, ein anderes Video von einem anderen Urheber, das stand auch auf Vimeo. Und die waren wohl auf dieser Plattform namens MonsterStream, die bis dahin wahrscheinlich keiner kannte, eingebunden. Und die GVU hat dann diese Videos auf Vimeo wiederum löschen lassen, obwohl sie gar nicht so die Urheberrechte hatte. Und haben quasi im Auftrag oder ohne Auftrag von Mario Sixtus seine Rechte verteidigt, indem sie seine Werke mehr oder weniger zerstört haben.
Genau. Und da gab es viel Ärger drum und viel Aufschrei und letztlich sind die Sachen innerhalb von 24 Stunden ja angeblich wieder online gewesen. Und dann sagte entsprechend in der Pressemitteilung danach die GVU, ja, täte ihnen ganz furchtbar leid, aber sie hätten auch noch einen Verstoß gegen die CC-Lizenz dabei entdeckt und einfach die Tatsache, dass das auf MonsterStream eingebettet war und dass da die CC-Lizenz nicht genannt wurde. Wir hatten das ja vorhin schon gesagt, die CC-Lizenz und der Urheber müssen immer genannt werden. Das ist Grundbedingung bei allen CC-Lizenzen. Und das war bei MonsterStream nicht passiert. Da standen nur die Videos. Stand, glaube ich, noch der Titel, aber es stand zumindest auf jeden Fall nicht die CC-Lizenz mit Link dabei.
Aber die ist doch sozusagen in den Videos angegeben.
Nein, weil ich habe mir den elektrischen Reporter angeguckt, da ist es nicht angegeben. Da steht am Ende bei den Credits ZDF und Mario Sixtus und so ein paar andere Sachen. Und die CC-Lizenz steht bei Sixtus auf der Seite unten. Er hat also sozusagen gesagt, hier meine Seite, elektrischer Reporter. Die Videos sind alle CC-lizenziert, das ist auch eine schöne Sache. Aber da sieht man schon wieder, wenn man Videos und auch bei Musik, wenn man die Sachen wirklich gut lizenzieren will und das nach den Regeln der Kunst macht, dann reicht es bei diesen Medien in der Regel nicht einfach irgendwie auf die Webseite daneben zu schreiben, dass die Lizenz gilt, sondern beim Video ist es natürlich am allerbesten, wenn man ohnehin schon eine Seite hat, wo steht, wo die Credits stehen, wo steht, wer es gemacht hat, wann es gemacht wurde und so weiter, wenn man dann da auch dazu schreibt, dass eine CC-Lizenz, dass es unter einer CC-Lizenz steht. Und dann wäre das, dann hätte sich die GVU auch nicht brüsten können, damit einen Verstoß gefunden zu haben, weil es dann im Video zumindest aufgetaucht wäre. Ist es aber nicht. Insofern war es zumindest ja, eine schiefe Angelegenheit und nicht besonders, also sowohl von Mario Sixtus als auch von Monster Stream, nicht besonders geschickt geregelt. Aber da haben sich alle Beteiligten vorher einfach keine Gedanken drüber gemacht, hat auch keinen gestört. Die einzigen, die ungefragt aktiv geworden sind, war die GVU und die wollten sich hinterher dann entsprechend so ein bisschen weißen Fuß machen. Ja, und da, die sind also ohne Auftrag, zwar im Auftrag, irgendwo im gefühlten Auftrag der Urheber, aber ohne tatsächlichen Auftrag von Mario Sixtus und dem Herrn Lehmann unterwegs gewesen und haben CC-lizenzierte Inhalte sperren lassen, löschen lassen bei Vimeo. Ja, das war natürlich nicht so schön.
Gut, ja, wir haben jetzt eigentlich, wollten wir nur eine Viertelstunde mal kurz Zusammenfassung machen. Jetzt sind wir schon fast bei einer Dreiviertelstunde, deswegen stelle ich nur noch eine letzte Frage, die auch immer wieder kommt. Kann ich jetzt einfach so eine CC-Lizenz zurücknehmen? Also wenn ich jetzt heute meinen Blog mit der CC-Lizenz XY lizenziere und nächstes Jahr denke ich mir so, boah, scheiß drauf, wir sind jetzt Copyright geschützt, geht das?
Ja, erstens, Copyright geschützt ist man ja eigentlich immer. Also ne, das ist ja die Basis des Ganzen. Das Ganze funktioniert ja auch nicht als Alternative zum Copyright, sondern nur als Abänderung des bestehenden Copyrights. Also die CC-Lizenzen sind an sich unwiderruflich, sprich sie gelten bis zum Ende der Schutzdauer überhaupt. Also das sind 70 Jahre nach Tod des Autors in der Regel. Und es ist keine Kündigung und so vorgesehen, weil es eben im Netz auch kaum praktikabel ist, wenn Inhalte tatsächlich frei herumfließen sollen. Und man immer damit rechnen muss, dass der Urheber das irgendwie zurückzieht, dann ist es mit der Freiheit relativ schnell vorbei. Das heißt, die Lizenzen sind unwiderruflich ausgelegt. Das Einzige, was man machen kann als Urheber, ist, man hört selber auf, unter der Lizenz die Sachen zu verbreiten. Das heißt, man selber nimmt sie von der eigenen Webseite oder nimmt den Lizenzlink weg und sagt, hier, die Seite ist jetzt wieder ganz normal. Aber wenn jemand von der Lizenz schon Gebrauch gemacht hat, also wenn es schon Nutzer gibt in irgendeiner Form, da reicht ein einziger Nutzer aus, dessen Lizenz bleibt bestehen. Das heißt, da entsteht dann ein Vertrag zwischen den beiden, zwischen dem CC-Lizenzgeber und dem Nutzer und der ist eben unwiderruflich. Und unter diesem Vertrag kann der Nutzer das dann auch weitergeben. Das heißt, von dem aus kann es sich dann wieder weiter verbreiten. Das heißt, theoretisch habe ich keine Möglichkeit, das wirklich zu verhindern, dass es dann im Netz weiter kursiert. Wenn ich Glück habe, entweder weil es noch keiner genutzt hat oder weil es so uninteressant ist, dass es keiner mehr auf der Platte liegen hat, dann verschwindet sozusagen diese CC-Lizenz faktisch, dadurch, dass ich selber aufhöre, das unter dieser Lizenz ins Netz zu stellen. Aber ja, rechtlich kann ich nicht, wenn das jetzt groß populärer Inhalt ist und dann wird, also wird sehr populär und ich möchte ihn jetzt doch wieder einfangen, sozusagen, das kann ich nicht machen, zumindest nicht nach dem Wortlaut der CC-Lizenz.
Okay, jetzt haben wir, glaube ich, die wichtigsten Fragen, die man immer so gestellt bekommt, abgearbeitet. Ich erkläre ja, hoffentlich. Die allerletzte Frage kann ich kurz selbst beantworten. Nein, es gibt keine Registrierung und uns muss man auch nicht die Inhalte schicken. Damit.
Man darf natürlich immer gerne an die Projekte spenden, also an das CC Deutschland Projekt, aber auch an andere, die CC-Lizenzen einsetzen. Das darf man natürlich gerne, aber man muss jetzt bei keinem fragen oder vorher um Erlaubnis bitten.
Genau, und es gibt keine große Datenbank, wo alle Werke drin
stehen. Ja, leider nicht. Die bräuchten wir eigentlich.
Genau, aber das ist nicht vorgesehen. Ja, und wenn ihr mal an Creative Commons spenden wollt.
Die Spendendaten stehen auf unserer Kontakt-Homepage, also auf der Kontaktseite unserer Homepage, so rum.
Genau.
creativecommons.de und kann man auch Spendenquittung kriegen und so. Und wir haben noch keinen PayPal-Account, aber das kommt vielleicht demnächst.
Genau, und wenn ihr Geld spendet, dann haben wir auch irgendwann mal Geld, um Informationsbroschüren, Aufkleber und Poster und so weiter zu erstellen, damit ihr diese dann wiederum weiter verbreiten könnt.
Genau.
Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gern flattern. Ansonsten ja, könnt ihr einfach auch die Inhalte hier weiter verteilen und ich lizenziere dann mal diesen Podcast als CC BY, also nur eine Namensnennung und sonst könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.